Christian hat das ja so schön in der Begrüßung schon gesagt und letzte Woche beim Erntedank haben wir es gehört, da war dieses Wort Überfluss. Ja, Überfluss ist was, wenn mehr davon da ist, als man eigentlich erwartet hätte, als man brauchen könnte, womit man gerechnet hat. Es geht um Zeit, nächste Woche geht es um Kraft, die man hat. Die Woche drauf geht es um Geld. Also wir sind alle gespannt, wie das mit diesem Überfluss dann aussieht bei diesen drei Themen. Wenn wir doch heute schon gehört haben, unser Empfinden von Zeit ist meistens nicht das Gefühl von Überfluss. Ich habe mal eine kleine Sanduhr mitgebracht von zu Hause. Und eigentlich ist doch unser Empfinden von Zeit ganz oft, dass sie fließt, 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 fließt und weiter fließt und weiter fließt. Wo man irgendwie nur dabei zugucken kann. Und wieder ist eine Woche rum, ein Monat ist rum, wir haben gehört, das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. Und wir, und das ist wirklich wir, und Menschen in anderen Ländern, in anderen Kulturen, wo auch immer, wir haben alle 24 Stunden und wir sind diesem Lauf der Zeit ausgesetzt. Man kann sich das vereinfachen, ja, wenn man eine gewisse Menge an Geld hat, dann kann man Dinge outsourcen, für die man keine Zeit mehr aufwenden muss, ja, aber am Ende des Tages sind es 24 Stunden, die vergangen sind und der neue Tag beginnt. Und der Sand, der läuft weiter durch. Und wir können das vernachlässigen, wir können das verdrängen, wir können uns darüber aufregen, dass die Zeit ja viel zu knapp ist für all das, was ich zu tun habe. Oder wir könnten das Thema aus der Perspektive Gottes betrachten. Wir könnten das mit Weisheit betrachten. Wir könnten uns anschauen, was bedeutet es denn, wenn Gott uns Zeit schenkt. Und das wollen wir heute mal tun. Heute geht es nämlich darum, wie wir die Zeit gut nutzen können, die Gott uns gibt. Wie wir die Zeit nutzen, die Gott uns gibt. Und ich möchte da anfangen, erstmal mit dem Paradox eigentlich, dass wir einen Gott haben, der kein Problem mit Zeit hat. Das ist unser Thema. Ja? Unser Thema ist das mit der Zeit. Gott, der ist außerhalb von Zeit. Der hat den großen Luxus, dass er ewig ist. Wir hingegen, wir haben irgendwie immer dieses Zeitthema bei uns. Gott lebt außerhalb davon. Ich habe da einen Text aus Epheser 5 mitgebracht. Und da sagt Paulus der Gemeinde: Seht genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Nutzt die Zeit aus, denn die Tage sind böse, sagt er. Da scheint ein gewisser Zusammenhang zu sein. Ja, die Tage sind böse und achtet darauf, wie ihr das Leben führt. Und das hat irgendwie mit Zeit zu tun. Nutzt die Zeit aus, nicht als Unweise, sondern als Weise. Es ist eine gewisse Weisheit darin, wenn man mit Zeit umgehen kann anscheinend. Und dann gucke ich so auf mein Leben und überlege, wie weise nutze ich meine Zeit denn eigentlich? Ich glaube, wir leben in der Zeit, die das größte Ablenkungspotenzial hat. Also zumindest bilde ich mir das immer ein. Ja, früher waren die Dinge geregelter. Da war im Winter war es ganz eindeutig kalt, da hat man andere Dinge gemacht als im Sommer. Dann war Frühjahr, dann war Herbst, Ernte, das war alles so ein bisschen geregelter. Und heute funktioniert ja theoretisch alles immer. Ich kann nachts um drei aufstehen, das Licht anmachen und Dinge tun. Arbeiten oder statt schlafen am Handy spielen oder. So viele Optionen, die früher irgendwie geregelter waren. Also meine Weisheit ist irgendwie noch mehr gefordert bei der Zeit, wie ich damit umgehe, weil die Ablenkungen so viel größer sind. Vom Handy müssen wir ja gar nicht anfangen, ne? Wusstet ihr, dass man das Wort Zeitmanagement tatsächlich so seit den 1860ern benutzt? Da gab es einen schlauen Mann, der hieß mit Nachnamen Taylor und der wurde gefragt, der war so Vorsteher, Vorarbeiter in einem Stahlwerk. Und er hatte die Aufgabe, dieses Stahlwerk zum besten und schnellsten und profitabelsten aller Stahlwerke zu machen. Und er hat dann das Wort Zeitmanagement erfunden. Das ist das deutsche Wort. Im Englischen ist es Productivity, da wird es deutlicher. Ja, das ist ein Produkt und Aktivität, das kommt zusammen. Ja, das geht darum, etwas zu produzieren und dabei aktiv zu sein. Und es wurde ein sehr erfolgreiches Stahlwerk, falls ihr euch gefragt habt, ob es funktioniert hat. Ja, es hat funktioniert.
Es wurde ein sehr erfolgreiches Stahlwerk, in dem er die Leute in Schichten eingeteilt hat, geguckt, dass alles ausgelastet ist bei den Maschinen, dass nichts stillsteht und. Und alle Leute waren begeistert. Die Leute waren begeistert. Und dann mache ich manchmal so das Internet auf an so einem langsamen Montag und google so, wie können Pastoren ihre Zeit besser einteilen? So. Ist nicht gelogen. Wie können Pastoren ihre Zeit besser einteilen? Und dann kommt so von, naja, man muss halt gucken, an welchen Tagen man was macht, so einfache Dinge. Dann kommen so die ganz Schlauen, die sagen, naja, der Tag hat ja so viele Stunden, du musst genau einteilen. Von 9 bis 10 machst du E-Mails, von 10 bis 11 machst du das, dann machst du 15 Minuten Pause. Also Time-Blocking so ganz, ist für mich meistens ein bisschen zu starr. Also aus der guten Idee, wie kann man ein Stahlwerk profitabel machen, ist irgendwie geworden, die Zeit ist das, wonach ich alles richte, was ich habe, was ich tue, weil ich nur so wenig Gefühl davon habe. Und das ja gut machen will und immer mehr tun kann und immer erreichbar bin und irgendwie ja sowieso immer was zu tun ist. Und dann stelle ich mir vor, auf der anderen Seite, da sitzt Gott. Der ist ewig. Und der guckt dann so runter, was wir mit der Zeit machen und denkt sich vielleicht das ein oder andere Mal, ich habe euch die Zeit geschenkt als was Schönes, als was Gutes, als etwas, das Rhythmus hat. Und ihr überlegt dann manchmal, wie man das meiste aus diesen einzelnen Minuten noch rausholen kann, um etwas zu produzieren, um Arbeit zu tun. Und das Ganze, wo wir doch bei Paulus gehört haben, die Tage, in denen wir all das tun, in denen wir versuchen zu entscheiden, was ist weise, was ist unweise, die Tage sind dazu auch noch böse. Was heißt das? Das heißt, wir können nie ganz absehen, wann diese Zeit endet. Wir haben nicht die Sicherheit, dass dieser Tag noch einen nächsten bringt. Oder noch einen oder noch einen oder noch einen. Wer gestern ins Fernsehen, ins Internet, in die Zeitung geschaut hat, hat gesehen, was gerade in Israel los ist. Von jetzt auf gleich. Wie können wir also die Zeit weise nutzen? Wie können wir die Zeit so nehmen, wie Gott es sich gedacht hat? Ich glaube, der erste Schritt liegt darin, weise mit Zeit umzugehen, mit dem, was Gott uns gibt. Das ist erstmal als Geschenk anzuerkennen. Nicht als ein Hinterherlaufen, nicht als ein Hinterhertrauern, was ich hätte machen können, nicht als ein ewig nach vorne schauen, wenn es doch erstmal soweit ist, sondern den Moment, den Gott gibt, wirklich als den Moment, als das Geschenk zu sehen, das er uns gibt. Weil Gott, auch wenn er ewig ist, hat einen Sinn für Zeit. Er hat die Welt in 6 Tagen geschaffen und einen Tag Pause gemacht. Er hätte auch einfach so machen können. Aber er wollte uns offensichtlich etwas damit zeigen. Er wollte uns offensichtlich zeigen, dass in Zeit, in Ablauf, in Rhythmus etwas liegt, was gut ist. Was er gar nicht musste. Er hätte auch einfach sagen können, die Welt ist fertig. Und siehe, es war sehr gut. Wäre eine kurze Geschichte geworden am Anfang der Bibel, ja? Wäre ein Absatz gewesen. Jetzt haben wir 2 Kapitel. Also wie können wir lernen, im Hier und Jetzt damit zu leben, ohne was wäre, wenn? Und ich glaube, das Kernstück dessen, wie bei so vielen, wie bei allen Dingen, die wir tun, ist da das Evangelium. Weil das Evangelium immer hier und jetzt ist. Weil es immer hier und jetzt in mein Leben spricht. Weil es immer hier und jetzt darum geht, dass Gott zu mir sagt, du bist mein geliebter Sohn, dass er sagt, du bist meine geliebte Tochter. Wenn du deine Schuld, das dich von mir trennt, ans Kreuz bringst, dann bin ich genau jetzt da. Und dann ist das, was in deiner Vergangenheit liegt, wo du hinterher trauerst, wo du Schuldgefühle hast, das bestimmt dich nicht mehr. Und das, wo du dir Sorgen machst um die Zukunft oder wo du denkst, was soll denn passieren oder ich weiß ja gar nicht, das zählt jetzt gar nicht, weil ich bin jetzt bei dir, sagt Gott. Jetzt sehe ich dich, jetzt vergebe ich dir, jetzt lebe ich mit dir. Das heißt, die Botschaft Gottes, das Evangelium, ja, die Einladung zu ihm, zu diesem liebenden Vater zu kommen, die sehen wir ja manchmal so als, das habe ich mal gehört und ich glaube daran, aber jetzt bin ich mit diesen ganzen anderen Sachen beschäftigt. Aber die Kraft, die liegt gerade da drin, dass es jeden Tag neu gilt. So wie Luther sagt, ja, jeden Tag neu zu Gott zurückkehren. Jeden Tag neu.
Das ist das Eigentliche, wie man Zeit weise nutzt, der erste Schritt zumindest, wie wir die Zeit weise nutzen, die Gott uns schenkt. Mit dem Evangelium, mit der Botschaft. Gott kommt in dein Leben, Gott lädt dich ein zu sich und deine Schuld trägt Jesus für dich ans Kreuz. Jeden Tag. Deutlich wird das immer so ein bisschen in dem Lesungstext. Ihr habt vielleicht gedacht, er redet über Zeit und dann kam Maria und Martha. Ja klar, natürlich kommen Maria und Martha, weil, ne? Ihr habt das gehört, wir haben es gehört von Gerald, da sind zwei Frauen, Maria und Martha. Jesus kommt zu denen nach Hause und man kann ganz schnell sagen, die eine macht es richtig, die andere macht es falsch. Haben wir es rausgefunden, wunderbar, nächstes. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach bei dem Text. Weil, ganz, sei mir ehrlich, was würdest du machen, wenn Jesus zu dir nach Hause kommt? Ich würde schnell nochmal die Sachen, die rumliegen, in den Schrank räumen. Ich würde auch schnell nochmal gucken, das vielleicht nochmal einmal durchlüften, so wenn er auf dem Weg die Treppe hoch ist. Irgendwie die Teller in die Spülmaschine noch schnell rein. Er weiß es, aber er muss es ja nicht sehen. So, ne? Ich glaube, es geht bei Maria und Martha nicht um Beschäftigung gegen Ruhe. Das sind nicht die beiden Dinge, die da gegeneinander ausgespielt werden. Sondern es geht um Ablenkung oder Anwesenheit. Es geht darum, was ist der richtige Zeitpunkt jetzt gerade? Was ist an diesem Zeitpunkt entscheidend? Was ist das Wichtige? Und ich glaube, der Text zeigt uns unsere menschliche Tendenz, uns gerne mal in Beschäftigkeit zu verlieren und das mit Bedeutung zu verwechseln. Ich sage das nochmal, weil das wichtig ist. Sich in Beschäftigung zu verlieren und das dann mit Bedeutung zu verwechseln. Nicht alles, was man tut, nicht alles, was man machen kann, hat vielleicht immer die große Bedeutung. Nicht alles, was man tun kann, muss man tun. Eine Schwester hat sich überlegt, Jesus kommt. Und ich mache mir, Jesus sagt ja nicht, er sagt ja nicht zu ihr, du machst dir, haben wir auch mit den Text noch, er sagt ja nicht, du machst dir hier, du räumst so viel auf, sondern er sagt, du machst dir Sorgen und Mühen, sagt Jesus zu ihr. Ja? Du machst dir so viel Sorgen und Mühen. Aber der Zeitpunkt jetzt gerade wäre, bei mir zu sein. Darum geht es jetzt gerade. Es ist nicht per se falsch, sich Sorgen und Mühen zu machen, es ist nicht per se falsch aufzuräumen, es ist nicht per se falsch, Jesus dienen zu wollen. Ja? Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist nicht per se falsch. Aber wenn er kommt und sich hinsetzt, dann setzt du dich daneben. Weil das der richtige Zeitpunkt ist dafür. Und ich frage mich auch manchmal in Gemeinde, wie oft wir eigentlich machen und tun und überlegen und neu und noch eine Idee und laufen dabei vielleicht manchmal 10-mal an Jesus vorbei, der da gerade sitzt und wartet, dass ich mich einfach daneben setze. Er sitzt und sagt, jetzt setze ich doch einfach dazu. Einfach mal hinsetzen. Und ich habe noch eine Idee, weil ich da nochmal hin muss und dann da noch und hier und da. Und er sitzt dazwischen und sagt, was macht ihr euch so viel Sorge und Mühe? Eins ist notwendig. Jetzt, zu dieser Zeit, bei mir zu sein. Und Maria hört ihm zu. Sie ist direkt bei ihm, hört, was er ihr sagt. Vielleicht fragst du dich, das klingt total schön, aber mein Alltag, der ist viel hektischer als das. Ich bin jemand, der immer von A nach B läuft und einen Umweg über C macht und noch was macht. Und es ist ja schön, dass Jesus da sitzt, aber wie soll ich das denn jetzt noch? Das klingt ja nicht wie eine Entlastung, das klingt gerade wie ein Punkt mehr auf meiner To-Do-Liste, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt ja auch noch bei allem, was ich tue, zwischendurch Pause machen und mich zu Jesus setzen. Also wie können wir in all dem Hektischen, in unserem Alltag, diese Stille finden? Und lernen uns in Gottes Gegenwart zu setzen, wirklich präsent bei ihm zu sein. Denn ich glaube, da werden wir uns fast alle einig sein, dass das eigentlich was Gutes ist, dass da eine Stärke drin liegt, dass eine Kraft da drin liegt, in Gottes Nähe zu sein. Das ist nicht irgendwie was Nettes oder was, naja, kann man mal machen, sondern wir gehen ja als Christinnen und Christen erstmal grundlegend davon aus, dass das gut ist, in Gottes Nähe zu sein. Aber so viele Dinge sind ja gut, ne? So viele Dinge sind ja gut zu tun und vielleicht auch wichtig. Für Für mich das stärkste Beispiel ist da tatsächlich immer Jesus selbst. Hier hören wir, wie er zu Maria und Martha nach Hause kommt und sich zu ihnen setzt und sie einlädt, von ihrem Alltag Abstand zu nehmen und zu ihm zu kommen. Und an anderen Stellen hören wir, wie Jesus selbst genau das tut. Wie er von dem ganzen Trubel, der da ist, von den Menschenmassen, auch von seinen Jüngern, sich zurückzieht, auf einen Berg geht oder irgendwo in die Wildnis, in die Einsamkeit, um bei seinem Vater zu sein, um zu beten, um zur Ruhe zu kommen. Und auch da wieder, ähnlich wie Schöpfung, 6 Tage, einen Tag Pause, hätte auch viel schneller gehen können. Hätte sich vielleicht auch Jesus sagen können, Mensch, wir haben jetzt so 2 bis 3 Jahre veranschlagt zwischen Taufe und Kreuzigung, da kann man ja mal durchziehen. Wozu die Pause? Ich meine, Sohn Gottes. Aber wieder, wir sollen lernen, wir sollen sehen, dass das Ganze einen Rhythmus braucht. Dass Zeit ein Geschenk an uns ist, mit dem wir weise umgehen sollen. Für mich ist es, dass ich als erstes morgens, bevor viele andere Dinge so in mein Leben kommen, abgesehen von den Kindern, die sind meistens als allererstes dann da, weil die mich aufwecken, aber danach ist es dann erstmal Gottes Wort, was zu mir sprechen soll. Entweder lese ich oder ich höre es, je nachdem, aber das soll das Erste sein, was morgens in mein Leben spricht. Dass ich morgens als erstes die Nähe von Jesus suche, bevor viele Dinge zu tun sind. Bevor der Rest der Welt zu mir kommen kann. Für dich ist das vielleicht ein Gebetsspaziergang zwischen ganz vielen Dingen, die in deinem Leben los sind. In der Mittagspause. Und die Zeit nutzen, bei Gott sein, ihm erzählen, was los ist. Vielleicht auf der Fahrt von der Arbeit oder zurück hörst du Lobpreismusik, weil du da eine besondere Nähe zu Gott verspürst. Es können ja diese ganz kleinen Dinge sein, um dann zu lernen, wie daraus mehr wird, um dann zu sehen, wie diese Nähe zu Gott das eigentlich Entscheidende ist und nicht nur ein Punkt irgendwo auf meiner To-Do-Liste, sondern das, was den ganzen Rest überhaupt erst möglich macht, weil ich da die Kraft kriege, weil ich da die Beziehung habe, die alles andere entscheidend prägt. Meine Nähe zu Gott. Wir haben uns jetzt bei beiden Dingen, bei der Frage, wie wir hier und jetzt Zeit überhaupt erleben und auch wenn wir uns die Frage stellen, wie machen wir das denn überhaupt schlau? Ja, Maria und Martha, wo ist der richtige Zeitpunkt? Mit der Welt beschäftigt, wie sie uns hier so präsentiert. Und ich möchte aber jetzt als drittes, als letzten Punkt noch etwas mit hineinnehmen. Wir wollen nämlich einen kleinen Blick in die Ewigkeit machen. Ich habe was mitgebracht, um es ein bisschen zu verdeutlichen. Stell dir mal vor, dass das hier ein Zeitstrahl ist. Und es hört jetzt da hinten auf. Stell dir vor, dass es immer weitergeht, ja? Stell dir vor, dieser Zeitstrahl geht immer weiter. Also der geht jetzt hier so einmal an den Mauern lang, vielleicht so ein bisschen durch die Bänke durch die Tür raus, durch den Anschaupark, Kiellinie runter. Hört nicht auf, dieser Zeitstrahl. Hört nicht auf. Und das ist dein Leben. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Hört nicht auf. Wir beschäftigen uns meistens mit diesem Stück davon. Das ist meine Zeit auf dieser Welt. Und ich stelle mir dann ganz, ganz viele Fragen oder ganz viele Fragen werden mir gestellt. Was willst du mit deinem Leben machen? Die Frage geht normalerweise bis hier. Ja? Wenn man in der Schule gefragt wurde, was willst du mit deinem Leben mal machen, dann sind damit so die nächsten 40 Jahre eigentlich gemeint oder 50. Und dann überlege ich natürlich mit, dann denke ich, okay, so viel ist jetzt vorbei. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich erstmal hier bin, dann geht's los. Ja, und irgendwann kommt man vielleicht dahin, dass man denkt, wenn ich mit dem Arbeiten erstmal fertig bin, mein Leben beginnt, wenn ich dann in Ruhestand gehe, wenn ich dann dieses oder jenes erreicht habe, wenn ich doch erstmal dann. Und wir bewegen uns so viel auf diesem kleinen Ende, und haben so viel, was da hinten noch wartet. So viel, was da noch ist. Was wir in dem ganzen Trubel des Hier und Jetzt manchmal gar nicht so im Blick haben. Dass da so viel mehr noch wartet, dass da so viel mehr noch kommt, weil wir so damit beschäftigt sind, was Schlaues hier zu machen. Was vermeintlich Weises hier anzustellen. Was wäre das für ein Perspektivwechsel, wenn wir nicht nur das sehen, sondern vielmehr auch überlegen, was ist denn da noch alles? Was tue ich denn hier? Oder was erlebe ich hier, was eine Auswirkung auf das hat? Auf das alles, was da noch kommt. Auf die Ewigkeit bei Gott. Welche Menschen lerne ich denn hier schon kennen, die ich irgendwann wiedersehen werde? Welche Menschen sind vielleicht auch schon gegangen, die ich irgendwann wiedersehen werde? Wo investiere ich meine Zeit denn jetzt im Reich Gottes und erlebe hier was? Und wie stark kann diese Grenze eigentlich verschwimmen, die da auf uns wartet? Vielleicht haben manche von euch, so wie ich und andere aus der Gemeinde in den letzten Wochen, den Real-Life-Guys-Film gesehen. Hat den jemand von euch gesehen? Mit Philipp Mickenberger, dem YouTuber, der an Krebs gestorben ist. Er war Anfang 20 und hatte seine dritte Krebsdiagnose bekommen. Und der Film begleitet ihn auf den letzten 3 Monaten. Und das sind wirklich ganz, ganz eindrückliche Bilder. Und es gibt einen Moment, da stellt er sich relativ spät in dem Film die Frage, warum jetzt? Ich hatte doch noch so viel vor. Ich hatte doch noch so viel vor. Und wenn man da dann sitzt und das anschaut und jemand Anfang 20 diesen Satz sagen hört, dann nickt man. Ja, natürlich, das ist viel zu jung. Und gleichzeitig sind seine Freunde um ihn rum, diesen ganzen Film über und auch da, und sagen ihm, aber was, wenn das, was gerade du schon getan hast, das, was in deinem Leben auch jetzt gerade passiert, was, wenn das bei Gott natürlich nicht ungesehen ist, sondern was, wenn das eine unglaublich große Kraft entfalten kann? Was, wenn das etwas ist, was dein Leben auf diesem Ende kürzer macht? Aber auf dem, wo wir darauf vertrauen, was wir in unserem Glaubensbekenntnis jedes Mal sagen, was wir in unseren Bibeltexten hören, was so tief in uns drin ist, dass das hier eben nicht alles ist. Was, wenn da noch so viel kommt jetzt? Und wo du erlebst, was das, was hier passiert ist, Auswirkungen hat, wo Leute durch dich von Jesus gehört haben, wo Leute dann im Nachhinein den Film sehen und ins Gespräch darüber kommen, was bedeutet es eigentlich zu leben? Was bedeutet es eigentlich, auf das Ende hin zu leben? Und wie kann dieses Ende aussehen? Und wie kann es auch anders aussehen? Mich hat das total bewegt, tatsächlich so einen jungen Menschen zu sehen, der sagt, aber ich bin ja irgendwie noch nicht fertig. Und dann Freunde um ihn rumzusehen, die genauso alt sind, die sagen, wenn wir dein Leben anschauen, dann hast du extrem viel gegeben für andere. Und was ist denn am Ende erfüllte Zeit? Zeit, die wir teilen. Zeit, die wir mit den Menschen um uns herum teilen. Mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unserer Gemeindefamilie. Mit den Menschen um uns herum. Wenn wir etwas von der Zeit, von dem roten Ende des Seils, wenn wir etwas davon, bei all dem Wissen darum, dass es immer weiterläuft, klein bisschen Sand ist noch, dass es immer weiterläuft, wir trotzdem bereit sind, etwas davon abzugeben. Von dieser Ressource, die für unseren Blick erstmal endlich erscheint, die aber, wenn wir mit den Augen Gottes drauf schauen, im Überfluss da ist, weil sie nicht aufhören wird, weil das Leben hier ein Abschnitt von dem ganzen Großen ist. Und weise genutzte Zeit ist dann am Schluss eine Zeit, mit der wir, da habe ich zum Schluss einen Vers mitgebracht, den Jesus gesagt hat, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo Diebe nicht durchbrechen oder einbrechen und stehlen können. Jesus hat immer wieder aufgefordert, mach den Fokus nicht nur auf das, was gerade da ist. Das ist wichtig und das beschäftigt uns. Aber das ist nicht alles in deinem Leben. Durch Jesus kommt da noch so viel mehr. Und die Menschen, die jetzt gerade um dich rumsitzen, die vertrauen darauf, die hoffen darauf, die zweifeln auch manchmal daran, ja, weil das Leben nicht einfach ist. Die zweifeln auch manchmal daran und sagen, soll ich wirklich glauben, dass da noch was mehr kommt? Ja, das darfst du glauben. Das darfst du glauben. Und die Menschen um dich herum sitzen, die können dich dabei unterstützen, wenn wir die Zeit miteinander teilen. Wenn wir die Zeit, die wir hier haben, gemeinsam verbringen. Uns gegenseitig zusprechen und bestärken. Da ist so viel mehr und Gott ist für dich da. Und wenn wir gleich Abendmahl zusammen feiern, dann wollen wir uns genau dahin begeben. Dann wollen wir uns neben diesen Jesus setzen, der uns einlädt und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, komm du zu mir, ich bin da. Amen.